Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Der sollte eigentlich schon längst vorgestellt werden und dann musste doch zweimal geschoben werden, weil Horst Seehofer, der Asylstreit in der Union, dazwischen gekommen ist und der keine Zeit mehr hatte für die wirklich wichtigen Dinge. Heute war es dann soweit. Es gab den Verfassungsschutzbericht 2017, präsentiert vom Innenminister und Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes. Das Ergebnis: Es gibt mehr Extremisten in Deutschland. Was das jetzt bedeutet, wer damit gemeint ist, den Überblick bekommt ihr im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 24. Juli. Mann, dieses Ding mit der Liebe, ne? Es ist echt, also manchmal ist es super easy, manchmal super kompliziert. Wie ist es denn bei euch? Verliebt ihr euch schnell oder eher nicht so schnell?
Ich verliebe mich sehr langsam. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich Probleme damit, Nähe zuzulassen aufgrund früherer Erfahrungen.
Ja, schnell. Entweder ganz oder gar nicht.
Ist dann offenbar auch eine Typsache. Und warum sich jetzt einige schnell, andere langsam verlieben, die Erklärung dazu ist gar nicht mal so einfach, aber ihr bekommt sie natürlich. Und wir sprechen, es ist nicht direkt Liebe, aber es ist schon eine innige Zuneigung. Erdogan hat bei Özil angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er ihn versteht, dass er ihn unterstützt. Und er hat auch gesagt, er küsse Özils Augen. Was heißt das eigentlich?
Das ist eine absolute Respektsbekundung. Also man muss schon ein sehr enges Verhältnis zu dieser Person haben, wenn man so etwas macht.
Warum Erdogan sich bei Özil gemeldet hat und welche Interessen er damit verfolgt, das wird uns Erkan Arikan erklären. Der ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Auch das ist also ein Thema im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der Verfassungsschutz hat ja die Aufgabe, Menschen zu überwachen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind. Heute hat der Bundesinnenminister Horst Seehofer und der Präsident des Nachrichtendienstes Hans-Georg Maaßen den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 vorgestellt. Und der kommt zu dem Ergebnis, dass es in vielen Bereichen einen Anstieg von Extremisten gibt, vor denen sich Deutschland schützen muss und auch kann. So hat das Horst Seehofer heute formuliert. Wir gucken uns das nochmal genauer an mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, um welche Bereiche geht's da? Wo sieht der Verfassungsschutz konkrete Gefahren?
Man kann eigentlich sagen, überall. Was wirklich auffällt, ist, dass insgesamt Extremisten von links über rechts bis islamistisch Zulauf haben. Im Rechts- und Linksextremismus gibt es Rekordwerte. Links mit 9000 Gewaltbereiten. Da hatte im vergangenen Jahr wegen des G20-Gipfels auch die Zahl der Straf- und Gewalttaten deutlich zugenommen. Das ist im rechtsextremistischen Bereich anders. Es wurden zum Beispiel, das war schon vorher bekannt, sehr viel seltener Flüchtlingsheime angegriffen. Aber interessant und beunruhigend ist eben auch hier, die Zahl der Anhänger steigt. 12.700 Gewaltbereite weist der Bericht aus. Und Bundesinnenminister Horst Seehofer sagt, die seien immer öfter nicht organisiert. Also Einzelpersonen, die sich schnell radikalisiert haben. Und auch das, sagt er, sei ein Problem.
Dies stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Eine davon lautet, Täter rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten sind oft nicht einschlägig bekannt. Sie weisen keine typische rechtsextremistische Karriere auf und radikalisieren sich in kürzester Zeit.
Das heißt, interessanterweise, das ist eine ähnliche Entwicklung wie schon vor Jahren bei Islamisten.
Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, islamistische Gefährder. Auch mit denen hat sich der Verfassungsschutz, der Bericht beschäftigt. Wie viele gibt es denn von denen in Deutschland?
Gefährder hat Seehofer genannt. Gefährder ist ein Begriff der Polizei. Die Zahl ist mit 774 auch besonders hoch. Und dasselbe gilt oder erst recht gilt das für den sehr viel weiteren Kreis, mit dem der Verfassungsschutz arbeitet. Das nennt sich islamistisches Personenpotenzial und ist mit fast 26.000 deutlich größer noch.
Die Gefahr, die von denen ausgeht, klar, das bekommen wir natürlich auch immer wieder mit. Das sind Terroranschläge. Wie schätzt der Verfassungsschutz diese Gruppe sonst noch ein?
Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, rechnet weniger mit einem Anschlag durch eingeschleuste Terrorgruppen, hat er jetzt gesagt, als mit solchen von Einzeltätern. Er hat sich besorgt, besonders gezeigt, was Rückkehrer aus den Kampfgebieten in Syrien und dem Irak betrifft. Und wie schon früher hat er nochmal die etwa 300 Kinder genannt, die ausgereist waren. Die, sagt er, machten ihm Sorgen.
sorgt uns deshalb, weil die Indoktrination im Bereich des IS dazu geführt hat, dass bei den Kindern eine völlige Verkehrung der uns bekannten Lebenswerte stattfindet. Und das, was bei uns Recht ist, wird da als Unrecht gelehrt.
Aber das Schlüsselwort ist ja immer konkrete Gefahr. Und davon war heute, wie auch sonst in den vergangenen Monaten, nicht die Rede.
Aber wie will sich denn der Staat um diese sogenannten Gefährder kümmern? Ich meine, du hast gerade gesagt, es sind über 700. Die können ja unmöglich alle eine Einzelüberwachung bekommen.
Einige von denen, je nach Gefahrenanalyse, werden überwacht. Wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren mitgekriegt, dass das nicht immer treffsicher ist. Es gibt dann außerdem Präventionsprogramme, auch wenn etwa die Grünen beklagen, dass hier seit langem zu wenig gemacht wird. Es gibt ein Hinweistelefon. Was das alles fruchtet, das ist schwer zu beurteilen.
Dann lass uns noch auf eine weitere Gruppe gucken, die eben ja mit Sorge jetzt auch wahrgenommen und beobachtet wird, nämlich diese sogenannten Reichsbürger, also Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht anerkennen und sagen, dass stattdessen immer noch das Deutsche Reich fortbestehen würde an den Grenzen von 1937. Wie haben sich denn die Zahlen da entwickelt? Da gab es ja auch einen ganz schönen Anstieg, glaube ich.
Ja, einen totalen Anstieg, deutlichen Anstieg von 10.000 im vorletzten auf 16.500 im letzten Jahr. Heute sind es noch mehr, etwa 18.000.
Aber warum? Wie kommt es zu dem Anstieg? Guckt man jetzt genauer hin oder sind es wirklich mehr geworden?
Nee, vor allem schaut man wo wirklich näher hin. Seit 2016, als im Herbst ein Reichsbürger einen Polizisten erschossen hat, erst seitdem hatte man die Leute als Verfassungsschutz wirklich auf dem Schirm. 900, also um die 6%, werden als Rechtsextremisten eingestuft. Die hatten die Behörden schon vorher auf dem Radar. Den Rest eben nicht. Und das heißt, die fallen jetzt erst nach und nach auf.
Gudula, danke dir für diese Informationen. Der Verfassungsschutzbericht ist heute vorgestellt worden. Einschätzung dazu aus unserem Hauptstadtstudio von unserer Korrespondentin Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ja der Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt worden. Und eine Gruppe, die dort nochmal besonders aufgefallen ist, sind die sogenannten Reichsbürger. Deren Anzahl hat sich nochmal erhöht. 16.500 sind es geschätzt für das Jahr 2017, wenn man sich den Verfassungsschutzbericht vom vorvorigen Jahr, also von 2016, anguckt. Dann ist man damals noch von 10.000 Reichsbürgern angegangen. Woran liegt es also? Woher kommen jetzt mehr Reichsbürger? Ich habe mich darüber unterhalten mit Jan Ratje, der ist Politikwissenschaftler bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und Autor des Buchs Reichsbürger, Selbstverwalter und Souveränisten. Herr Ratje, als Sie das heute gehört haben, also dass die Zahl der Reichsbürger angestiegen ist, hat Sie das eigentlich überrascht?
Uns in der Amadeo-Antonio-Stiftung hat das in erster Linie nicht überrascht. Die Zahlenanstiege waren eigentlich absehbar, zumal es sich gerade um so eine sogenannte Hellfelderhellung handelt. Also das heißt, jetzt wird erst begrifflich erfasst, was seit Jahren schon als Phänomen beobachtbar ist.
Begrifflich erfasst halt, dass eben jetzt mal Zahlen vorliegen.
Genau. Inzwischen wissen die Leute auf den Ämtern, dieses Phänomen einzuschätzen. Das ist nicht eine einfache Person, die ihnen irgendwie merkwürdig vorkommt, sondern sie können dieses Handeln als eines von sogenannten Reichsbürgerinnen oder Souveränistinnen dann identifizieren.
Wenn man jetzt sagt, die Zahlen sind gestiegen, woran liegt das denn? Also sind es jetzt wirklich mehr Reichsbürger geworden oder guckt der Verfassungsschutz, gucken die Ämter jetzt einfach nur genauer hin?
Das, was in letzter Zeit versäumt wurde, wird jetzt einfach nachgeholt. Das heißt, es wird jetzt inzwischen genauer hingeschaut, wer könnte diesem Milieu angehören und entsprechend steigen jetzt die Zahlen. Ich glaube nicht, dass dieses Milieu sehr, sehr starken Zulauf hat und gerade auch in dem Ausmaß, wie die Zahlen jetzt auch differieren für das Jahr 2016 und dann zu 2017 hin.
Jetzt wird ja gerne von den Reichsbürgern gesprochen, aber was man, glaube ich, schon sagen kann oder was man eben schon weiß über diese Szene, ist, dass die ja sehr unterschiedlich ist. Das ist jetzt irgendwie keine homogene Gruppe. Wie unterscheiden Sie da eigentlich oder wo gibt es überhaupt Unterschiede oder eben Gemeinsamkeiten?
Innerhalb des Milieus gibt es klassisch Rechtsextreme, die seit 1945 ein deutsches Reich wiederherstellen wollen, auch im Umfeld der NPD beispielsweise. Verstärkt haben wir es jetzt eher mit einem Phänomen zu tun, das dem der US-amerikanischen Sovereign Citizens sehr ähnlich ist, also Souveränistinnen und Souveränisten, die sich selbst oder einen eigenen Staat auf ihrem Grundstück als souverän erklären. und daraus entsprechende Handlungsformen ableiten. Menschen aus dem Milieu werden zumeist dadurch auffällig, dass sie etwa ihren Personalausweis abgeben oder auch ihren Reisepass, um letztlich ihre Zugehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland dann aufzukündigen. Weitergehend neigen Menschen auch dazu, letztlich Steuern und Abgaben zu verweigern.
In Hessen will der Innenminister ja den Reichsbürgern die Waffen wegnehmen. Was bedeutet das denn eigentlich? Also bedeutet das, dass die Politik jetzt erkannt hat, dass diese Szene oder dieses Milieu eben doch gefährlich ist, gefährlicher als man bisher gedacht hat?
Zunächst mal ist es sehr richtig und wichtig, Menschen aus dem Milieu ihre legal im Besitz befindlichen Waffen abzunehmen, weil sich ja in der Vergangenheit auch gezeigt hat, dass sie im Zweifelsfall diese Waffen auch zum Einsatz bringen werden. Das ist ein guter Schritt. Er kommt nur leider sehr, sehr spät und ist auch eine Form von Symptombekämpfung. Denn selbst wenn man diesen Menschen die Waffen abnimmt, dann sind sie weiterhin in dieser verschwörungsideologischen Weltsicht gefangen und nehmen diesen Konflikt dann sicherlich auch als einen wahr, bei dem es dann letztlich auch um ihre persönliche Existenz zu gehen scheint. Also das heißt, diese Abnahme der Waffen reicht alleine nicht aus, um letztlich gesamtgesellschaftlich dieses Problem dieser Ideologie zu bekämpfen.
Jan Rathje ist Politikwissenschaftler bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Über die Gründe dafür, warum die Zahl der Reichsbürger größer geworden ist, hat er uns hier ein bisschen mehr erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und die Diskussion um den Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat natürlich auch den Ort erreicht, aus dem die Eltern von Mesut Özil kommen. Divrek im Nordwesten der Türkei. Dort gibt es die Mesut Özil-Straße. Und bisher hing da ein Plakat, in dem Özil mit dem deutschen Fußballnationaltrikot zu sehen ist. Jetzt ist dieses Plakat abgehangen worden und ersetzt worden durch ein Plakat, darauf ein Bild, das einem ja bekannt ist, Özil zusammen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und der Erdogan hat sich ja jetzt auch geäußert. Er sagt, er habe mit Özil telefoniert. Was er da genau besprochen hat. Ich habe mal nachgefragt bei Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Also Erkan, dieses Gespräch hat jetzt niemand mitgehört, aber man weiß ja wahrscheinlich, was Erdogan denn gesagt hat. Was weiß man denn genau?
Ja, das weiß man, denn Erdogan hat das am Rande einer Veranstaltung gesagt, dass er nämlich mit Özil gestern Abend bereits telefoniert hätte. Ferner interpretierte Erdogan Mesuts Entscheidung als eine wörtlich nationale Entscheidung, die er auf jeden Fall anerkennen würde. Und ein Spieler, der für die deutsche Nationalmannschaft so viele Erfolge eingereicht hat oder eingefahren hat, mit Rassismus und Anfeindungen konfrontiert wird, das gehe so nicht, nur weil er türkischer Herkunft sei und nur weil seine Religion der Islam sei. Das sei nach Ansicht Erdogans nicht akzeptabel und auch nicht zu tolerieren.
Ist es denn wirklich sicher, dass Erdogan mit Özil telefoniert hat? Also er behauptet das, aber kann man das irgendwie nachprüfen?
Nee, leider nicht. Also zu beweisen ist das wirklich sehr schwer, ob er mit ihm geredet hat oder nicht. Eine Bestätigung seitens Mesut Özil auf der Webseite, habe ich gerade nochmal geguckt, habe ich nicht gefunden. Wir müssen also den Worten von Präsident Erdogan Vertrauen schenken.
Wie schätzt du denn jetzt dieses Statement ein von Erdogan? Instrumentalisiert er damit Özil auch oder was ist es?
Ich denke, dass er ihn komplett instrumentalisiert, bewusst oder unbewusst. Ich befürchte, dass Özil sich überhaupt gar nicht klar ist, was er eigentlich damit losgetreten hat. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass Erdogan hier mit seinem Statement wirklich Mesut Özil einen Bärendienst erweist, denn es zeigt doch scheinbar sehr, wie berechtigt die Kritik gegenüber Mesut Özil hinsichtlich seines Verhältnisses zu Erdogan, ich komme nochmal auf das Foto zu sprechen, eigentlich ist.
Warum meinst du das?
Weil ich denke, dass jetzt sämtlichen Kritikern Tür und Tor geöffnet ist, die schon immer Özil im Visier hatten und gesagt haben, ja, der hat zwar den Adler auf der Brust und spielt für die DFB-Auswahl, aber in Wirklichkeit ist und bleibt er ein Türke, wie wir es oft gesehen haben, dass er halt vor Anpfiff seine Hände zum Gebet erhoben hat. Das ist eigentlich genau diese Kritik, die damals schon immer zu hören war. Und das ist jetzt wiederum, das Statement ist, glaube ich, auch wiederum ein Beweis, dass diese Kritiker jetzt wieder ganz laut aufschreien werden.
Wobei Özil hat ja die deutsche Staatsbürgerschaft, ne?
Ja, aber das interessiert die Leute gar nicht. Ich habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft, aber schwarze Haare, schwarze Augen, automatisch Ausländer, so heißt es.
Welches Interesse hat Erdogan denn jetzt? Gehen wir mal davon aus, er instrumentalisiert Özil, also nehmen wir das mal so als Grundlage des Gedankenspiels. Welches Interesse hat er? Warum macht er das?
Also ich könnte mir vorstellen, dass Erdogan eigentlich dem Westen und erst recht Deutschland so eine Art Spiegel vorhalten will, so nach dem Motto, seht her, Mesut ist einer von uns, ob ihr das nun wollt oder nicht, er wird immer einer von uns bleiben, auch wenn ihr ihn mal gewollt habt oder auch nicht gewollt habt. Tatsache ist, seine türkischen Wurzeln sind doch stärker als seine deutschen und eure ganzen Integrationsbemühungen waren viel zu gering. Ihr habt es nicht geschafft, diesen Jungen vor Rassismus und vor Anfeindungen zu schützen.
Würde dann aber eben auch wieder für alle AKP-Anhänger hier in Deutschland bedeuten, dass sie sich von der deutschen Gesellschaft entfernen? Oder was ist der Rückschluss daraus?
Der Rückschluss wäre, egal was ihr in Deutschland erreicht, egal ob ihr den deutschen Pass habt oder nicht, ihr werdet niemals so in Deutschland anerkannt werden, wie es ein normaler und ein autochthoner Deutscher tun würde oder wie man ihn anerkennen würde. Ihr würdet immer noch der Ausländer sein in den Augen vieler Deutscher, so wie es Özil gestern in seinen Tweets formuliert hat. Wenn ich gewinne, bin ich ein Deutscher und wenn ich verliere, bin ich ein Immigrant.
Ich würde noch gerne auf einen Satz aus diesem Statement von Erdogan zurückkommen. Und zwar hat er in Richtung Özil eben gesagt, ich küsse seine Augen. Mhm. Was hat diese Redewendung im Türkischen eigentlich für eine Bedeutung?
Das ist eine absolute Respektsbekundung. Das heißt, die Jüngeren küssen die Hände der älteren Person aus Respekt und gleichzeitig küsst die ältere Person die Augen des Jüngeren. Das ist man muss schon ein sehr enges Verhältnis zu dieser Person haben, wenn man so etwas macht. Das hat dieser Satz für eine Bedeutung.
Die Diskussion um den Rücktritt von Mesut Özil und auch die Diskussion um Rassismus gehen weiter. Der türkische Präsident Erdogan hat Özil angerufen, hat ihm per Telefon zugesichert, dass er hinter ihm steht. Noch ein paar Einschätzungen dazu von Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt geht es um Elin Ersson. Elin Ersson ist eine junge Frau, die studiert in Göteborg in Schweden und sie hat ganz alleine verhindert, dass ein Mann nach Afghanistan abgeschoben wird. Fürs Erste zumindest. Katharina Hopp aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Gib uns mal ein paar Details.
Ja, also wir wissen ja von Elins Aktion, weil sie live auf Facebook gestreamt hat und dieses Video, das geht gerade ziemlich viral. So geht's los.
I'm right now at an airport, at an airplane, and there's a person getting deported to Afghanistan. Please don't take my phone, don't touch my phone. And the people here working are trying to take my phone.
Also da beschreibt sie so ein bisschen, wo sie ist, ne?
So.
Wir hören auch. Am Ende passt es schon irgendjemandem da nicht, ne?
Genau, die Leute um sie rum, die wollen natürlich Ferienflieger nach Istanbul, die wollen in den Urlaub oder nach Hause und die sind nicht gerade begeistert von der Aktion. Aber Elin bleibt stehen, denn in der Maschine, da sitzt eben auch ein Mann, der aus Schweden über Istanbul nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Ja, und solange mindestens ein Mensch in einem Flugzeug nicht sitzt, darf die Maschine nicht abheben. So einfach ist das.
Ah, okay. Aber ich meine, wie reagiert dann so eine Kabinencrew? Also sagen die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach 5 Minuten, setz dich mal wieder hin oder bleib stehen und dann verlässt halt der Mann den Flieger oder wie läuft das?
Nee, klar sagen sie ihr, sie soll sich hinsetzen und zwar ständig, aber das macht sie natürlich nicht und deswegen dauert die Aktion fast eine Viertelstunde.
Ja, okay.
Ja, und diese Zeit ist für sie extrem anstrengend. Also du siehst, sie bekommt hektische Flecken, sie wird angeschrien, auch teils angegriffen, muss immer wieder mit den Tränen kämpfen, aber sie bleibt halt standhaft und erklärt den anderen Passagieren immer wieder, warum sie tut, was sie tut und tatsächlich, es gibt nach einer Zeit auch Menschen an Bord, die sie unterstützen. Ja, und da wird sie dann richtig emotional.
So there's a Turkish guy helping me out and telling me that what I'm doing is right, right?
We are with you.
He's with me.
Also
with him. And some people are really applauding all this that I'm doing.
Also da merkt man schon, da zittert ihr die Stimme und ein türkischer Mitreisender, wenn ich es richtig verstanden habe, unterstützt sie.
Und andere applaudieren auch mal. Naja, und das schwankt immer so hin und her. Also du hörst irgendwie Unterstützung und dann wird wieder rumdiskutiert und Menschen schreien und es wird wieder diskutiert. Aber am Ende steigen tatsächlich Elin und der Mann, der abgeschoben werden sollte, aus dem Flieger.
Okay, jetzt könnte man ja allerdings auch denken, Elin wollte wirklich nach Istanbul fliegen und hätte das eben zufällig mitbekommen. mitbekommen, aber das ist offenbar nicht so.
Nee, das sieht eher tatsächlich nach einer geplanten Aktion aus, weil Elin hat ein Foto dabei von einem anderen Mann, dessen Familie dachte, sagt sie, dass er auch in diesem Flieger sitzen und abgeschoben werden sollte. Ja, und deshalb war Elin anscheinend an Bord. Auf ihrem Facebook-Profil sieht man, dass sie ziemlich engagiert ist, dass sie auf Anti-Rechts-Demos geht und viel in der Flüchtlingshilfe macht. Also,
ja. Aber eigentlich, ich meine, das ist ja dann so gesehen eine relativ simple Aktion, also wenn man die Nerven dazu hat. Ne?
Richtig, ja. Elin ist auch nicht die Erste, also sie hat das nicht erfunden. Ich habe da diverse andere Artikel schon gesehen, dass Menschen aufgestanden sind. Inzwischen, ganz interessant, haben Aktivisten sogar Flyer gedruckt, die sie dann an Flughäfen verteilen und mit denen sie Passagiere dazu auffordern, stehen zu bleiben. Das geht natürlich bei Sammelabschiebungen nicht. Da werden ja Maschinen extra gechartert und in denen sitzen dann nur Menschen, die abgeschoben werden sollen. Aber auch da gibt es ja offenbar immer wieder Piloten, die sich weigern, abzuheben. Nach offiziellen Zahlen sind im letzten Jahr mehr als 300 Abschiebungen aus Deutschland genau daran gescheitert.
Und gestern hat eben eine schwedische Studentin im Alleingang eine Abschiebung verhindert. Die Infos habt ihr bekommen von Katharina Hopp.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt spulen wir mal kurz zurück. Vor rund einem Jahr, da hat nämlich die Bundesregierung gesagt, der Dieselskandal, das war ganz fürchterlich. Wir brauchen saubere Luft. Lasst uns unter anderem die Radwege ausbauen. An sich ja keine schlechte Idee, ne? So, und dafür sollte es 200 Millionen Euro zusätzlich geben. Aber der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der sagt jetzt, ich zitiere von der Erklärung, der sagt jetzt Lüge. Ja, im Bundeshaushalt sind keine 200 Millionen Euro zusätzlich. Verkehrsminister Scheuer soll die Versprechen seines Vorgängers Dobrindt bitte schön einhalten. Pascal Fischer, du hast dir das heute nochmal genauer angesehen für uns. Wie schlimm ist es denn jetzt?
Laut ADFC sehr schlimm. Man will ja in den Ballungszentren Radschnellwege ausbauen zum Beispiel. Aber in dem Tempo, wie es jetzt vorangeht, dauere das noch bis 2050. Das wäre schade, denn, so rechnet dann der ADFC weiter vor, verdoppeln sich die Radfahrten, fällt jede dritte Autofahrt weg. Und da wäre die Luft natürlich schnell sauberer.
Warum geht das denn nur so langsam voran?
Ja, da gibt es vor allem zwei Gründe, sagt Christoph Schmidt vom ADFC Köln.
Das eine ist die fehlende Finanzierung. Das heißt, der Bund müsste da viel einfacher noch und viel schneller die Gelder bereitstellen. Der andere Punkt ist, dass es natürlich auch oft um den Flächenverbrauch geht. Das heißt, dass man halt die Fläche anders aufteilt innerhalb der Städte.
Ja, muss man natürlich erstmal schaffen mit allen Beteiligten. Der ADFC Karlsruhe sagt außerdem, Infrastrukturmaßnahmen, die dauern einfach auch sehr lange.
Also Fläche anders aufteilen heißt, man müsste dann innerhalb der Städte gucken, wo leitet man den Verkehr vielleicht so um, dass da dann
genau.
Wieder zum Beispiel Radwege.
Welche okay. Straßen macht man kleiner und so weiter.
Alles klar. Also 200 Millionen soll der Bund ja zusätzlich geben. Das fordert der ADFC. Wie viel ist das denn?
Ja, auf die Republik gerechnet ist das natürlich erstmal nicht viel. Ne? Mhm. Man will ja diese Radschnellwege-Netze in den Ballungsräumen bauen. Da kostet ein Kilometer 1 Million Euro. Also mit 200 Millionen okay. Euro schaffst ja. du gerade mal 200 Kilometer Radschnellweg. Ne? Aufs Land gerechnet ist das nicht so viel. Aber Christian Büttner aus dem Vorstand des ADFC Karlsruhe erklärt auch.
Da muss man ja sehen, dass natürlich auch ein Teil der Radinfrastruktur von den Ländern her geplant wird. Also an den Landesstraßen zum Beispiel Radwege und in den Kommunen. Da kommt dann sozusagen noch mehr Geld zusammen, wenn man die gesamte Struktur sich anguckt.
Also aus diesen 200 Millionen Euro könnten dann noch größere Projekte entstehen.
Radschnellwege hast du ja jetzt schon genannt. Wofür soll das Geld denn noch ausgegeben werden?
Ja, für Radwege an Bundesfernstraßen zum Beispiel und noch mehr, sagt Christian Büttner vom ADFC Karlsruhe.
Wo wir großen Bedarf sehen auch, ist bei den Fahrradabstellanlagen, dass die Leute ihre Räder besser abstellen können. Fahrradparkhäuser in den Stadtzentren oder an den Bahnhöfen, an den Knotenpunkten zum Umsteigen.
Also es bleibt noch einiges zu tun.
Läuft es denn irgendwo auch mal richtig gut? Jetzt hat man irgendwie die ganze Zeit immer gesagt, nee, und dann dauert das zu lange bis 2050. Also gibt es schon eine Stadt, die das eigentlich ganz gut hinbekommt?
Naja, zum Beispiel eben in Karlsruhe. Da sind 2005 nur 16% der Menschen geradelt. Mittlerweile sind das 30%.
Ja, okay. Warum? Warum ist es so angestiegen?
Ja, erstmal ist es natürlich kein plötzlicher Erfolg. Die Stadt hat vor 10 Jahren schon umgesteuert mit einem 20-Punkte-Plan. Alles Mögliche an Sachen haben die sich ausgedacht. Gekennzeichnete Radwege mit Streifen zum Beispiel, ganz klar erkennbar auch für Autofahrer. Gut läuft es auch in Bocholt, wird auch genannt vom Bundesverband. Da hat man die Stadtflächen wirklich mutig anders aufgeteilt und gesagt, wir machen das jetzt so.
Jetzt ist diese Kritik des ADFC ja schon relativ hart. Was sagt denn das Bundesverkehrsministerium dazu?
Naja, das sagt, Haushaltsgespräche laufen eben gerade und es gäbe im Augenblick 100 Millionen Euro jährlich, um Radwege zu bauen oder zu erhalten und 200 bis 300 Kilometer Radwege entstünden pro Jahr an Bundesstraßen. Das ist ja eine dieser Forderungen. Es sei überhaupt wichtig, dass der Radverkehr im Bundesverkehrswegeplan erstmal stehe. Das war früher ja nicht der Fall. Außerdem habe es im vergangenen Jahr eine Gesetzesänderung gegeben. Länder und Kommunen können vom Bund bei ihren Radwegen jetzt gefördert werden. Aber der ADFC sagt trotzdem, alles viel zu wenig. Nicht 100, sondern 800 Millionen Euro jährlich seien eigentlich nötig.
Die 200 zusätzlich versprochenen Millionen Euro fehlen ein Jahr nach dem Dieselskandal. Sie wären bitter nötig, damit Deutschland Radfahrerland wird, findet der ADFC. Die Positionen hat euch zusammengefasst unser Reporter Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe letztens noch mal einen sehr, sehr schönen Satz von Lilo Wanders gehört und ich hoffe, ich zitiere sie jetzt richtig. Öffnet die Herzen, herzt die Öffnung. In diesem Sinne sollen wir feiern, und zwar die Liebe. Zumindest hätten das gerne die Online-Partnerbörsen so. Sie haben nämlich heute, also den 24. Juli, zum Tag der virtuellen Liebe erklärt. Also, was soll das Ganze? Sie wollen gerne erreichen, dass es ja mittlerweile einfach normal ist, wenn sich Menschen im Netz kennenlernen. Ja, Entschuldigung, no big deal. Über Tinder und Online-Plattformen geht das Kennenlernen ja auch ziemlich schnell. Ah, nur das mit dem Verlieben, ne? Das geht manchmal rubbel die Katz, manchmal dauert es auch eine halbe Ewigkeit. Je nachdem, welcher Typ wir so sind. Unser Reporter Christian Schmidt sagt euch jetzt, warum wir uns eigentlich unterschiedlich schnell verlieben.
Ich verliebe mich sehr langsam.
Warum?
Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich Probleme damit, Nähe zuzulassen aufgrund früherer Erfahrungen.
Langsam, weil ich sehr vorsichtig bin. Ich glaube, das ist schon ganz gut so.
Eher schnell. Entweder ganz oder gar nicht. Also entweder es passiert schnell, also es passiert direkt oder es passiert halt gar nicht, weil so über einen langen Zeitraum sich zu verlieben ist eher nicht so meins.
Theresa, Johanna und Rick sind ganz unterschiedliche Typen. Sie hatten lange und kurze Beziehungen, sie hatten One-Night-Stands oder längere Affären. Und auch äußerlich könnte ich jetzt niemandem ansehen, ob derjenige sich schnell oder langsam verliebt. Was passiert also mit uns, wenn wir uns verlieben? Ja, auch dazu gibt es Antworten in YouTube-Tutorials. Isa Ulubayev, knapp 200.000 Abonnenten.
Die Liebe auf den ersten Blick. Du siehst einen Menschen und du hast dich komplett in diesen Menschen verschossen. Und irgendwann tut's unglaublich weh. Und dein Herz schmerzt. Und es fühlt sich, als ob alles in Stücke gerissen wurde.
Wenn man Pech hat, ist das Liebesleben voller Enttäuschungen. Wer Liebe gibt, gibt viel von sich und kann daher auch viel verlieren. Isa als Lebensberater auf YouTube warnt seine Subscriber vor zu schnellem Verlieben.
Wenn du jemanden auf den ersten Blick siehst und dich verliebst und diesen Menschen nicht kennst, mit diesem Blick siehst etwas, was gar nicht da ist. Du kennst diesen Menschen nicht mal. Du interpretierst so vieles rein, bis du merken musst, dass dieser Mensch nicht deinen Erwartungen entspricht.
Holla, das wollen wir natürlich nicht. Sind Leute, die sich schnell verlieben, Opfer? Die Schwachen, die dazu verdammt sind, enttäuscht zu werden? Sagen wir mal, ich kenne da einen Freund, der sich nach langen Beziehungen immer wieder recht schnell verliebt hat. Dieser Freund, der hat immer wieder den Vorwurf zu hören bekommen, Mensch, das geht aber schnell, du kannst bestimmt nicht gut alleine sein. Was? Ein Experte gibt aber Entwarnung.
Na, das kann man positiv wie negativ sehen.
Naja gut, er gibt so Halbentwarnung. Das ist Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Buchautor aus Berlin. Er widerspricht der These, dass es hauptsächlich die Schwachen sind, die sich schnell verlieben, um bloß nicht mehr alleine zu sein. Das Gegenteil ist der Fall.
Zum sich verlieben gehört Stärke. Ich muss ja diesen Prozess zunächst mal aushalten. Also die Tatsache, dass jemand so unendlich wichtig für mich wird, das muss ich aushalten. Das schaffe ich nur, wenn ich über eine starke Persönlichkeit verfüge, wenn ich genügend Freundschaften habe, wenn es mir im Beruf im Grunde gut geht. Und deshalb sagt Rilke, man soll sich nur verlieben, wenn man sich innerlich stark fühlt.
Wer schwach ist, kann sich nicht verlieben. Das muss auch Johanna gerade selbst erfahren. Sie treffe ich, als ich auf dem Unicampus mit vielen Leuten über das Thema spreche.
Hey, verliebst du dich schnell oder langsam? Das ist irgendwie eine leicht zu stellende Frage. Aber die Beantwortung hat ja eigentlich meistens einen relativ traurigen Hintergrund, weil es ja total oft um verletzte Gefühle geht oder sowas. Ich zum Beispiel war früher mal total schnell verliebt. So, oh, der hat mich angeguckt, der ist so toll, oh Gott. So, und seit ich aber mal richtig Liebeskummer hatte, so richtig, richtig, verliebe ich mich gerade, glaube ich, gar nicht mehr.
Wer aus einer großen Liebe kommt, ist schwach. Und wer schwach ist, braucht Zeit, um wieder stark zu werden. Zeit heilt alle Wunden. Das ist einer der schlimmsten Kalendersprüche bei Liebeskummer. Habe ich selbst auch schon zu hören bekommen. Stimmt aber. Nur jetzt Buddha bei die Fische. Wie viel Zeit braucht man, damit Wunden geheilt werden?
Ein halbes Jahr.
Oh, das ist sehr konkret. Psychotherapeut Krüger ist ein Freund der klaren Worte. Hier kommt seine Faustformel.
Wenn eine Beziehung mehr als 5 Jahre gedauert hat, dann dauert es mindestens ein halbes Jahr, dass ich wieder zu mir komme und dass ich das Gefühl habe, quasi alleine zu leben und dass ich nicht mehr, wenn ich an irgendeinem Restaurant vorbeikomme, wo ich mit dem anderen war, dass mir das einen Stich ins Herz gibt. Und je länger ich zusammen war, desto länger, aber bei 5 Jahren sagt man immer ein halbes Jahr.
Und jetzt darf YouTube-Life-Coach Isa nochmal.
Die ganzen Schmerzen, die ganzen Strapazen, die ganzen Schwierigkeiten, das ist Liebe. Wenn du bereit bist, auf so eine Reise zu gehen, das ist Liebe. Wenn du dich traust, Risiken einzugehen und etwas von deinem Herzen rauszureißen und jemand anderem zu geben, das ist wahre Liebe.
Na dann, seid stark, verliebt euch.
Ja, und das war's auch schon wieder vom Update für heute Abend. Morgen sind wir natürlich wieder für euch am Start. Wir freuen uns schon, Pascal und ich.
Ja, und sagen Tschüss.
Gehen jetzt natürlich ein Eis essen, ist doch klar. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.